Psalm 126, Kapitel 7. Das siebente bis neunte Zeitbild zeigen die Verwahrung der sechs ersten Siegel, ihre Ausübung und ihren Erfolg im Licht und in der Finsternis. Eigenartig mutet oft die Wortarmut des Sehers an, denn nur der erste Vers des siebenten Kapitels gilt dem neuen Bild. Danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde, dass kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Diese Engel unterstehen den vier Tieren, wie schon ein anderer im Auftrag des Dritten sprach. Es ist nicht zu übersehen, dass andere Engel wirksam sind, wenn Teilzeiten betroffen werden, zum Segen oder zur Züchtigung. Die Beauftragten halten im Rechtssinn der sechs Siegel die vier Winde. Ob sie diese nun nur zurückhalten oder bis zu ihrer Ausübung verwahren, enthüllt sich noch. Vier Ecken der Erde bedeuten vier Grundpfeiler, zunächst jene des Heiligen Reichs, darüber hinaus auch die gesetzten Gnadenpfeiler für den Schöpfungsfall. Die Lichtstadt gleich, Stätte ist viereckig, in Klammer 21,16. Was ihren außerordentlichen Grundaufbau ergibt. Erde gleich, hier geistige Tatsache, aber nebenher erdhafte Wirklichkeit. Vier Ecken gleich, Lichtelemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft oder Tiefe, Höhe, Weite, Nähe des Allheiligen. Als Pfeiler sind sie Gesetz, Gerechtigkeit, Wahrheit, Treue, aus denen die geistigen Winde antreibend und befruchtend kommen. Die Früchte der Reihe nach sind Anerkenntnis der Gottheit. Annahme der urvorbehaltenen Bedingungen, Bewahrung der Heilslehre, Vermehrung der heiligen Reichsgüter, das Reichtum. Handelt es sich um die vorgenannten Kräfte, warum hält man sie zurück? Warum statt dieser jene finsteren Gegenspieler, in Klammer Daniel 7,2, daraus nur weitere Verderbnis und Strafgerichte steigen. Sacharja, in Klammer Sacharja 6,5, sieht auch vier Winde. Aber vor dem Herrscher aller Lande stehend, also zuständig sind. Deren vier Engel in einer Rechtssache stehen vor dem Herrscher aller Lande, gleich dem ewig heiligen Ur-Immanuel. Die Segenströme waren ursächlich die vom Urquell kommenden vier Wasserströme, in Klammer 1. Mose 2, 11 bis 14, dann die Gnadenbündnisse mit Adam, Kain, Noah und Abraham, zusammenfassend mit Mose, dem Gesetzesbringer. Doch das freiheitliche Denken und Handeln stand der irdischen Triebhaftigkeit weit näher als eine freiwillige Annahme der Gnaden oder gar der Gesetzesbündnisse. Also ist die Rechtsausübung einzusetzen, wie sie gerade auch bei diesem Bild des zweiten großen Gesichtes deutlich wird. Sie bleibt in sich selber aber trotzdem die geheime Gnadenbindung, der Bogen des weißen Reiters, in Klammer 6,2. Erst das, was aus ihr die Erde überkommen muss, ist Abrechnung. Noch halten die vier Engel die Winde des Bundes und der Gnade nur zurück. Noch gehen von dieser Zurückhaltung, gleich Verwahrung, nicht die gerüsteten Gegenkräfte aus. Denn abermals strömt eine unendliche Hilfsbereitschaft auf die Materie nieder. Der inkarnierte Fürst Michael, in Klammer Daniel 10, 13 und 21, tut sein Großwerk als Elia, nicht nur für Israel. Ihm folgt Elisa. In Juda dürfen vornehmlich Isai und Jeremia Gottes Hilfe bringen. Als das aber auch nichts fruchten will, tritt die Wende gleich Winde ein. Aus der Verwahrung der sechs ersten Siegel wirkt deren Ausübung noch. Geschieht's nicht je. Der Gnadenbogen soll ja nicht zerbrechen. Immerhin werden sich die Folgen grausig steigern. Ich sah einen andern Engel aufsteigen, von der Sonne Aufgang. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer. Vom Aufgang der Sonne gleich Sichtbarwerdung des Lichts und Lebens. Es kann nur Uraniel, der Ordnungsträger, der erste Geist, Sternleuchter, die erste Fackel sein. Das Siegel des lebendigen Gottes gleich, das Reichs- oder Kronsiegel, zumal keine Zahl genannt ist. In ihm liegt alle Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, deren Verwahrung und Ausübung, je nachdem die Materie des einen oder anderen bedarf. Mit großer Stimme schreien gleich, als erster Geist in Urs Rechtshand kündet Uraniel selbst die Schöpferordnung. Er übt Macht aus über Gesetz, Gerechtigkeit, Wahrheit und Treue, sein Befehl. Beschädigt die Erde nicht noch das Meer noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. In der Befehlsmacht ruht der Mitauftrag der übrigen sechs Fürsten, deshalb unser Gott. Darüber hinaus meint er den Gott aller Engel und die auf Erden als Knechte und Mägde dienstbar sind. Letztere sind zu versiegeln. Würden Erde, Meer und Bäume aus den ausübenden oder den zurückgehaltenen Gnadenwinden zu beschädigen sein? Allerdings kommt die Beschädigung aus ihrer Verwahrung, da dergestalt die Gegenwinde Auftrieb haben, die aber in der umgekehrten Reihenfolge zu erkennen sind, dass aus dem letzten Gnadenwind der erste Sturm, aus dem des ersten der letzte bricht. Statt Treue tritt die Ausbeutung, statt Wahrheit die Verleumdung auf den Plan. In Klammer Lukas 20,20. Gerechtigkeit wird von Rechtlosigkeit abgelöst, bis aus Gesetzesordnung chaotische Revolution das Ruder hat. So wirken diese Folgen und stehen den vier Befruchtungen vier böse Stürme gegenüber. Ausbeutung zerstört den Segen, Verleumdung den Frieden, Rechtlosigkeit die Gnade, Anarchie das Leben, zumal das Geistige. Daniel sieht die Winde unter dem Himmel wiedereinander stürmend auf dem großen Meer, in Klammer Daniel 7, 2. Unter dem Himmel gleich, ohne Verbindung mit dem Reich, auf dem Meer gleich, Weltgeschäftigkeit, Erde gleich, in diesem Zusammenhang das Weltgesetz und die ihm unterstehenden Menschen, Herrscher und Beherrschte, mehr gleich Wissenschaft, Arbeit. Bäume gleich Früchte, Erfolg der Betätigung. Das ist vorläufig nicht zu beschädigen, bis Gottes Knechte versiegelt werden an ihren Stirnen. Dass alle sieben Fürsten wirken, geht aus dem bis wir versiegeln hervor und das wegen der Bereitschaft und ihrer Mitopfertat. Die Versiegelung beginnt schon im Reich, wenn ein Lichtkind zur Materie geht. Letztzeitlich wirkt sie ab Abels Tod. Kain wurde nicht versiegelt, aber um des Werkes willen in die Verwahrung einbezogen. Verwahrung, Ausübung und Erfolg der sechs Siegel beginnt mit ihrer Rechtsausübung. Nur müssen nicht erst alle Knechte gleich Mittätige ihren Opferweg gegangen sein, sondern sind vom Reich aus vorgesehen und für entsprechende Zeiten eingesetzt. Der Ablauf des Mitopfers spielt nicht die erste Rolle, da deswegen die Rechtsausübung nicht aufgehalten wird. Würde ihre Versiegelung erst mit Eintritt in die Materie beginnen oder sogar später, da könnte sich die Finsternis weit schadloser an ihnen halten, als es ohnehin passiert. Doch an den Stirnen, Stirn gleich Stern, in Klammer Gestirn, ist der Sitz gesammelter Erkenntnis. Woanders können hohe, reine, ewig beständige Erkenntnisse gesammelt werden als zuerst im Reich? Aus was anderem konnten sie entspringen als aus erster Denkfähigkeit? Musste diese nicht mit Beginn des bewussten Lebens einsetzen? Ja, das Leben regte zum Denken an, aus welchem die Erkenntnis kam. Als mit deren Steigerung ein Überblick über die Schöpfung gewonnen wurde, bildete sich in der Stirn ein Sammelsitz für Erkenntnisse, der tiefe Verbindung mit dem Lebenszentrum, dem Urpersönlichen und dem eigenen schuf. Daraus entsprang der Wille, dem heiligen Ganzen sich einzuordnen, und die Tat war so geboren. Auch hier wieder die vier Ecken: Denken, Erkenntnis, Wille, Tat. Aus 12 Stämmen werden 144.000, die vierte Stuhlgruppe, versiegelt. Diese Zahl ist nur geistig anzusehen, zumal es weit mehr Versiegelte gibt. Die große Schar, die niemand zählen konnte, folgt unmittelbar darauf. Um zu verstehen, sei vom nächsten Bild gedeutet, dass alle Mitopferträger versiegelt werden. Die vierte Stuhlgruppe an den Stirnen bleiben sinngemäß die Gestirne, die besondere wegweisende Bahnen innehaben. Ihre Stämme gehen aus den Ältesten hervor als die Befehlsengel, Träger und Gesetzesvermittler der zwei Schöpfungsfundamente, die Urbedingungen und der freie Wille. Diese gleichen sie aus oder an, wie jedes Werk es braucht. Sie werden als 12 Edelsteine und so weiter erkenntlich, wenn der neue Himmel und die neue Erde in Erscheinung treten. Lichthaft sind sie Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut, Demut, Kraft, Friede, Freude, Reinheit, Wahrheit, Erkenntnis und Hingabe. Abrahams, des gesegneten Same, sollte des Reiches Bildnis sein und war gleichfalls in 12 Stämme unterteilt. Johannes bezieht sich auf dieselben, aber nur, um der Endzeit nicht vorauszugreifen, außerdem um zu zeigen, wie genau des Reiches Ebenbild auf Erden anzutreffen war. Auch der salomonische Tempel darf als ein Abbild des Reichstempels angesehen werden. Mit der Versiegelung dieser Stämmevertreter beginnt die zweite Ausübung der 6 Siegel, jene 4 Winde, die nicht vor dem Herrscher aller Lande standen, werden von den Engeln auf den 4 Ecken der Erde losgelassen und beschädigen das weltliche Gesetz, dessen Aufbringer und Erfüller ihre Arbeit und Früchte, die Erfolge. Das Wiedereinanderstürmen steigert sich allmählich, bis es beim Öffnen des 7. Siegels zu tobenden Orkanen kommt. Das letzte Bild aus diesem Teilgesicht: Erfolg der 6 ersten Siegel. Die erwähnte große Schar aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Wenn diese Schar nicht auch Versiegelte wären, entsprechend Art und Umfang ihres Glaubens, ihrer Wortbewahrung, sie könnten keine weißen Kleider, keine Palmen haben, erst recht nicht jetzt schon vor dem Stuhl und Lamme stehen. Heiden gleich bildmäßig jene, vom Licht wie von der Finsternis, die wenigstens glauben, dass es einen Gott gibt. Das bedeutet schon einen Ausschlag für ihren Weg. Doch die Seelen von oben sollen zusätzlich eine allgemeine Erkenntnis über die Reichsaufgabe haben. Völker gleich überlassen sich mehr und mehr der Lichtführung, nehmen größere Gnade in Anspruch, wofür größere Bereitschaft aufzubringen ist. Diese Lichtgeführten in weiterer Vollendung gibt der Seher als aus allen Sprachen an. Sprache allgemein gleich. Der Erkenntnis folgt das Bekenntnis und alle Sprachen gleich. Verschiedene Bekenntnisse in Klammer gute Gemeinden. Bei dieser großen Schar zeigt sich herrlich der Reiter auf dem weißen Pferd. Die Enden seines Bogens enthüllend. Der Bund und die Gnade. Sie treten in gewisser Wechselwirkung auf. Der Bund gibt die Belohnung, das weiße Kleid. Die Gnade über alles Verstehen, das Verdienst, die Palme. Darum diese in ihren Händen gleich ihr Eigentum. Wohl werden erst mit Wiedereintritt in das Reich das weiße Kleid und die Palme ausgehändigt. Das sind Reichsgüter, Reichseigentum, das nicht in die Materie gelangt. Wie sehr das zutrifft, geht aus der vollgültigen Darstellung der Johannes gegebenen Offenbarung hervor, deren Reihenfolge mit nichts aufzuheben ist. Schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Heil gleich heilig, Gott und seinem Erlösungswerk, dem Lamm Christus. Dieses Heilig pflanzt sich auf alle Engel, Ältesten und die vier Tiere fort, die den Stuhl umgeben, gleich für den Heilsakt zuständig sind. Vor der Rechtskraft Urs fallen sie auf ihre Angesichter, beugen sich der Allmächtigkeit. Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wieder eine siebenfache Anbetung. Der Erfolg der Rechtsausübung für das Reich zeigt schon jetzt die Vollendung des sechsten Schöpfungstages. Ein Ältester fragt den Seher, ob er wisse, woher die Schar gekommen sei. Er verneint. Zwar sieht er sie von der Materie aufgestiegen, aber wie sie vor den Gnadenstuhl gelangten, ist ihm unverständlich. Herr, du weißt es, erwidert er. Und nun die hehre Offenbarung des Erfolgs für das Licht. Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhle Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und noch der ungeschriebene Erfolg in der Materie. Die große Trübsal wurde ausgelebt. Die vier Wiedereinander Stürmende Winde lösen Furchtbares aus, bis der weiße Reiter die Materie dem Ende übergibt. Der erste Teil der Rechtsausübung. Es folgen noch drei schwerere. Aber erst haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Ist das nicht eins? Nein, es gilt wie, er zog aus sieghaft und das er siegte. Gewaschen gleich Sünden in Tränen erkannt, in großer Trübsal bereit. Hell gemacht gleich nur im Blut des Lammes, in voller Anerkennung des Uropfers möglich. Und geschieht das, so verwandeln sich die Sünden in Seligkeit. Und darum vor dem Stuhle Gottes gleich, vor seinem Recht und vor seiner Gnade, der ihnen gegebene Ort. Der Ort selbst ist jener der Seligkeit. Dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Man sagt zwar, die Ewigkeit kennt keine Nacht. Allein ein etwa ewiger Tag würde kaum die Seligkeit erhöhen. Das Einerlei müsste auch im Reich belasten. Dass es das nicht gibt, beweist der Dienst bei Tag und Nacht. Der Unterschied existiert in der Wirksamkeit des Taturjahres. Denn wie wenig es auf Erden Tag und Nacht gäbe, wenn kein ewiges Vorbild wäre, so nicht der falsch erträumte ewige Tag. Da ward aus Abend und Morgen, aus einer Nacht ein neuer Tag. In Klammer 1. Mose 1. Ist hier nur im Rahmen des Zeitbildes zu deuten. Das Reich kennt Zeiten eines Zuwartens, einer Pflege und Zeiten der Arbeit und Betriebsamkeit. Letztere sind die Tage, das Erstere die Nächte. Trotzdem sind die Geistkinder auch in einer Ruhezeit zu stetem Gottesdienst bereit. Ferner ist noch der Tagesdienst als jener im Licht, der Nachtdienst als jener in der und für die Materie anzusehen. Tempel gleich Sitz der Heiligkeit, der Ursouveränität, zweitrangig das Schöpfungswerk. Wird über ihnen wohnen, gleich der Stuhlherr wacht über sie und achtet auf ihre Seelen, wenn sie, besonders in der Materiennacht, für den Gnadenstuhl und seine Rechtskraft tätig sind. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Dazu sagt Jesu, denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. In Klammer Johannes 6, 33. Er meint sich als wahres Gottesbrot. Wer ihn hat, den wird nicht hungern. Die große Schar ist durch das Wort gespeist und durch die Heilsgnade getränkt. In Klammer Johannes 1, 1. Noch ein wichtiges hat das Zeitbild Ende. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Zur großen Schar eingegliedert, bedarf es keines nochmaligen Weges zur Materie. So kann niemals wieder eine Sonne, gleich weltliche Tyrannei, irgendeine Hitze, gleich Glaubensverfolgung, Drangsal aller Art ihnen schaden. Er wohnt über ihnen, und das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Der Seher hat alle Gesichte fast karg geschildert. So fällt es auf, wenn er bei einer Sache zwei Wörter nennt, weiden und leiten, sind daher zweierlei. Das bezieht sich mit auf die Fundamentsträger. Da der freie Wille für die Kinder im Gesetz verankert wurde, steht er in gewissem Sinne zu näherer Rechtsanwendung. Durch den freien Willen werden sie geweidet, gleich können sich auf der Weide frei bewegen, doch bleiben unter der Obhut ihres Hirten. Der leitet sie gleich weiter, wenn eine Weide abgegrast, eine Stufe erworben ist. Dann geht er voraus zur nächsten höheren Stufe, und sie lassen sich dorthin leiten, auch von Stern zu Stern. Das ist Bedingung, die Uhr sich selber stellte, nämlich die frei bewusst lebenden Kinder zur Vollendung eines jeglichen Schöpfungstages zu bringen. Also weidet und leitet der heilige Hirte seine Herden. In Klammer Johannes 10, 16. Lebendige Wasserbrunnen gleich geistiger Reichtum. Das weiße Kleid, die Palme, beides dem Kronschatz Urs entnommen. Nun am Ende. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wahrlich, hier öffnet sich die dritte Urherzkammer mit Geduld und Liebe und das Kronwerk der Barmherzigkeit. Denn die Erlösung, die Ur als Gott in Jesu Christus seinen Kindern am sechsten Schöpfungstag erwarb, wird mit Abschluss desselben alle Tränen von ihren Augen trocknen. Johannes hat den Erfolg der Rechtsausübung aus den sechs ersten Siegeln von ihrem Beginn bis zum heiligen Finale wunderbar gesehen.